Was muss ein Bürgermeister veranlassen, wenn er erfährt, dass das Trinkwasser der Stadt ständig verunreinigt ist? Also als erstes muss das Wasser gereinigt werden, weil sonst können die Bürger nichts trinken. Und als zweites muss er die Ursache finden und eliminieren. Das kann irgendein Leck in der Abwasserleitung sein, das kann irgendein Problem mit der Chemiefabrik sein. Es kann auch sein, dass jemand absichtlich das Trinkwasser verunreinigt. Aber die Ursache muss verschwinden, weil sonst wird es ja immer wieder dreckig, das Trinkwasser. So ähnlich ist es mit uns heute, mit dem heutigen System. Vor allen Dingen Jehovas Name wird beschmutzt. Was kann er machen, damit sein Name wieder geheiligt wird? Er muss seinen Namen reinigen insofern, obwohl er nicht gereinigt werden muss, weil er ist ja nicht dreckig, nur es wird so gesprochen über ihn. Und er muss die Ursache eliminieren. Und dafür bringt er Harmageddon. Was ist Harmageddon? Viele denken, das ist ein nuklearer Holocaust oder eine Umweltkatastrophe oder irgendein Komet, der die Erde trifft oder ähnliches. Irgendwas Düsteres, was Schreckliches, Vernichtungsszenarien. Aber die Bibel sagt, dass Harmageddon einfach ein Eingriff Gottes ist, um die Menschheit zu befreien und einen Neubeginn zu ermöglichen. Das, was Harmageddon bewirken soll, wird im Vaterunser gezeigt. Und das Vaterunser gemäß der Lutherbibel heißt, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das hat alles mit Harmageddon zu tun. Diese Worte deuten auf eine positive Entwicklung für die Menschen auf der Erde hin. Und diese drei Dinge sind miteinander verbunden. Die Heiligung des Namens Jehovas, dass sein Reich kommt und dass sein Wille hier auf der Erde geschieht. Fangen wir mit der Heiligung seines Namens an. Was bedeutet sein Name eigentlich und warum muss er dementsprechend geheiligt werden? 2. Mose 3, Vers 14. Lass uns den Text einmal lesen. 2. Mose 3, Vers 14. Ihr seid herzlich eingeladen, eure Bibel aufzuschlagen. 2. Mose 3, Vers 14. Dort heißt es, darauf sprach Gott zu Moses, ich werde mich erweisen, als was ich mich erweisen werde. Und er fügte hinzu, dieses sollst du zu den Söhnen Israels sagen, ich werde mich erweisen, hat mich zu euch gesandt. Das ist die Bedeutung des Namens Jehova. Ich werde mich erweisen, als was ich mich erweisen werde. Rotterdam übersetzt diesen Satz so, ich will werden, was auch immer mir gefällt. Das bedeutet, dass Jehova mit seinem Namen garantiert, dass er jedes Problem lösen kann, dass er in jede Rolle schlüpfen kann. Man kann das ein bisschen mit einer Mutter vergleichen. Eine Mutter hat so viele Funktionen. Manchmal ist sie Krankenschwester, jeden Tag ist sie Köchin, manchmal auch Putzfrau, muss auch manchmal sein, und viele andere Rollen, Tröster, Geliebte ihres Mannes. Sie hat viele Rollen. Und auf einem viel höheren Niveau ist Jehova genauso. Er kann viele Rollen einnehmen, je nach Bedarf. Was gerade notwendig ist, kann er eine bestimmte Rolle einnehmen und er garantiert mit seinem Namen, dass es funktionieren wird, was er gesagt hat. Er garantiert, dass er sich immer selbst treu bleibt und dass er alles, was er versprochen hat, auch hält. Jetzt erfordert natürlich die Heiligung des Namens Jehovas, dass die Ursache verschwindet, der Beschmutzung. Denn heutzutage, seit Jahrtausenden, wird sein Name in den Schmutz gezogen. Viele behaupten, er hat nicht das Recht, der Schöpfer zu sein oder der Regent zu sein, oder er ist gefühllos, grausam, rachsüchtig, oder sie lehnen von vornherein die Existenz eines Schöpfers ab. Das gibt es auch. Wer ist die Ursache dieser Beschmutzung? Lasst uns einmal Johannes 12, Vers 31 aufschlagen. Dort steht eigentlich kein Name, aber wir können einige Schlussfolgerungen ziehen. Johannes 12, Vers 31. Dort heißt es, 12, Vers 31. Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Hier wird von einem Herrscher gesprochen, und zwar ein Herrscher dieser Welt, und er wird gerichtet. Jemand, der gerichtet wird, hat irgendwas angestellt. Das muss ein Böser sein, ein Krimineller. Weil ein treuer Bürger, außer wenn er falsch angeklagt wird, braucht nicht vor Gericht gehen. Also muss es irgendein Böser sein, und er beherrscht die ganze Welt. Das kann eigentlich kein Mensch sein, weil kein Mensch heute und auch früher hat die komplette Erde beherrscht. Das gibt es nicht. Es gibt noch keine Weltherrschaft. Also muss es eine Geistperson sein. Und jetzt können wir den Schluss ziehen, das bezieht sich auf Satan. Satan, der Teufel, ist der Herrscher der Welt und er ist logischerweise auch böse und muss gerichtet werden. Eine Bestätigung finden wir in 1. Johannes 5, Vers 19 und hier sehen wir auch, dass die Ursache der Verschmutzung noch weitergeht. Es ging natürlich bei Satan los, aber andere machen mit. 1. Johannes 5, das finden wir kurz vor der Offenbarung. 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 19. Dort heißt es, wir wissen, dass wir von Gott stammen, aber die ganze Welt liegt in der Macht dessen, der böse ist. Aha, auch Menschen hier auf der Erde sind manipuliert und werden geleitet und gesteuert von dem Bösen, das ist Satan, der Teufel. Das bedeutet, dass nicht jeder Mensch direkt von Satan geleitet wird, auch nicht jeder Politiker. Es gibt sicher auch gute Politiker, aber das ganze System und viele Menschen werden direkt von Satan geleitet. Sie sind in der Hand des Bösen, die Welt liegt in der Macht dessen, der böse ist. Und deswegen wird von Jehovas Namen so schlecht gesprochen heutzutage. Was muss Jehova also machen, damit sein Name geheiligt wird? Er muss die Ursache eliminieren, Satan und die böse Menschenwelt. Und jetzt kommen wir zu dem Vers, wo Harmageddon drin vorkommt. Offenbarung 16, Vers 16. Offenbarung 16, Vers 16, der einzige Text in der Bibel, in der dieses Wort vorkommt. Offenbarung 16, Vers 16. Dort heißt es, und sie versammelten sie an den Ort, der auf Hebräisch Harmageddon genannt wird. Was ist nun aber Harmageddon? Springen wir mal zwei Verse vor, nein, eigentlich zurück. Vers 14. Sie sind tatsächlich von Dämonen inspirierte Äußerungen und vollbringen Zeichen und sie ziehen aus zu den Königen der ganzen bewohnten Erde, um sie zu versammeln zum Krieg des großen Tages Gottes des Allmächtigen. Aha, Harmageddon ist also ein Krieg. Auf der einen Seite steht Jehova und auf der anderen Seite stehen die Könige dieser Erde, die wiederum von Satan gelenkt werden. Also Jehova gegen das satanische politische System hier auf der Erde. Das ist Harmageddon. Der Krieg von Harmageddon wird der Welt Satans ein Ende machen und erst dann ist die Beschmutzung seines Namens zu Ende und dann kann sein Name wirklich geheiligt, gereinigt werden. Die von Gott entfremdete Menschheit hat den Namen Gottes jahrtausende lang in den Schmutz gezogen. Aber dadurch, dass dieses System zu Ende geht, kann er seinen Namen heiligen. Der nächste Schritt wäre dann natürlich, auch im Falle der Stadt, das Trinkwasser zu reinigen. Und das kommt wieder den Menschen, den Bürgern zugute. Und so ist das auch mit der Heiligung des Namens Jehovas. Das kommt den Bürgern des neuen Systems zugute. Durch Harmageddon wird der Name Gottes geheiligt und jede Spur von Bosheit beseitigt und eine Zeit der Wiederherstellung eingeleitet. Das ist auch absolut notwendig. Wir wollen jetzt nicht zu negativ reden, aber wir sehen es selber weltweit. Die Menschenherrschaft hinterlässt ein Trümmerfeld, verursacht durch Selbstsucht, Missbrauch, Vernichtung und Ausbeutung. Wenn ein Problem gelöst wird, entstehen drei andere. Es hört nicht auf. Manchmal denkt man, das muss doch irgendwann mal zu Ende sein, irgendwann. Aber immer wieder neue Probleme, neue Konflikte und so weiter. Alle Regierungen müssen also beseitigt werden, um diese dauerhafte, gerechte Herrschaft des Königreiches Jehovas mit Christus an der Spitze den Weg zu ebnen. Der Krieg von Harmagedon muss auch deshalb geführt werden, um ein für alle Mal die Frage zu klären, wer hat das Recht zu herrschen? Was ist dann das Ergebnis für uns, die wir dann leben werden? Psalm 46, Vers 9. Psalm 46, Vers 9. Etwas, was Gottes Königreich erreichen wird nach dem Krieg von Harmagedon. Psalm in der Mitte der Bibel, Kapitel 46, Vers 9. Kriege lässt er aufhören, bis an das äußerste Ende der Erde. Den Bogen zerbricht er und den Speer zersplittert er. Die Wagen verbrennt er im Feuer. Endlich Frieden, weltweiter Frieden. Vor allen Dingen diejenigen, die einmal im Krieg gelebt haben, wissen, was das bedeutet, Frieden zu haben. Eben in der Mittagspause haben wir mit einer Schwester gesprochen, die erzählte, ihre Verwandten sind in Königsberg wörtlich, buchstäblich verhungert. Ja, ihr wisst, was passiert ist. Krieg, Zweiter Weltkrieg. Das ist schlimm. Und Jehovas Name wird auch dadurch beschmutzt. Aber sein Königreich lässt Kriege aufhören. Dann können wir auf der ganzen Welt reisen, ohne Probleme zu haben. Ohne Passkontrollen. Als Jehova die Erde erschuf, gab es keine Länder, auch keine Kontinente mit eigenen Regeln, sondern da gab es nur die Erde. Und man konnte überall hinreisen. Und so wird es auch im neuen System sein, im Paradies. Es wird wunderbar sein, die Welt. Und wie wird die Versorgungslage sein? Psalm 72, Vers 16. Das ganze Kapitel Psalm 72 erklärt, wie Gottes Königreich sein wird. Und Vers 16 heißt es, 72, Vers 16, es wird Fülle an Getreide auf der Erde geben. Auf dem Gipfel der Berge wird Überfluss sein. Seine Frucht wird sein wie am Libanon. Und die aus der Stadt sind, werden blühen wie die Pflanzenwelt der Erde. Überfluss an Nahrung. Wie ist das heute auf den Gipfeln der Berge? Vielleicht sind einige von euch Bergsteiger und ihr habt da schon mal solche Mehrtausender bezwungen. Wie ist das? Irgendwann hören die Bäume auf, irgendwann hört der Pflanzenwuchs auf und irgendwann ist es ganz karg da oben. Kein Überfluss an Nahrung, ganz oben. Aber selbst auf dem Gipfel der Berge wird es noch Überfluss geben. Das ist ein Symbol dafür, dass es genug zu essen gibt. Genau wie das Wort Stadt. Natürlich bedeutet das nicht, dass wir in Städten leben werden, sondern selbst die in der Stadt werden genug haben. Oder dort wird, die werden blühen wie die Pflanzenwelt der Erde. Es wird ein wunderbares Leben sein im Paradies. Nur Gottes Königreich kann dauerhaften Frieden und Wohlstand schaffen. Was würde wohl aus der Welt werden, wenn Gott nie angreifen würde? Würde die Menschheit nicht weiterhin von Leid geplagt werden, wie auch in all den Jahrhunderten zuvor? Der Krieg von Harmagedon wird geführt, um den Namen Gottes zu heiligen. Wer sind die Nutznießer? Lasst uns mal Lukas 18, Vers 7 und 8 lesen. Lukas, Kapitel 18. Lukas, Kapitel 18, die Verse 7 und 8. Wird Gott also bestimmt nicht auch seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, Recht verschaffen, auch wenn er ihnen gegenüber langmütig ist? Ich sage euch, er wird ihnen eilends Recht verschaffen. Dessen ungeachtet wird der Menschensohn, wenn er gekommen ist, wirklich den Glauben auf der Erde finden. Die Auserwählten schreien Tag und Nacht und Jehova verschafft ihnen Recht. Und das ist auch eine Auswirkung des Krieges von Harmagedon, dass seine Auserwählten Recht bekommen werden. Bis jetzt waren das grundsätzliche Dinge über Harmagedon und wie Harmagedon den Namen Jehovas heiligen wird. Aber vielleicht stellen sich einige die Frage, wie kann das angehen, dass Jehova einen Krieg benutzt, um seinen Namen zu heiligen. Ist das nicht furchtbar? Lass uns erstmal zwei Haupteigenschaften Gottes besprechen. Und diese Haupteigenschaften haben direkt mit Harmagedon zu tun. Die erste Haupteigenschaft finden wir in 1. Johannes 4, Vers 8. 1. Johannes 4, Vers 8. Dort heißt es, 1. Johannes 4, Vers 8, wer nicht liebt, hat Gott nicht kennengelernt, weil Gott Liebe ist. Die erste Haupteigenschaft Jehovas ist natürlich Liebe. Und er bringt den Krieg von Harmagedon aus Liebe. Aus Liebe zu seinen treuen Dienern. Denn wie könnten seine treuen Diener hier im Paradies leben, wenn es Menschen gibt, die Krieg führen, wenn es Menschen gibt, die ungerecht sind, die sie verfolgen? In Wirklichkeit ist Harmagedon ein Ausdruck tiefer Zuneigung zu gottesfürchtigen Menschen. Nur so können Menschen zur Vollkommenheit geführt werden und in Frieden leben. Nach Harmagedon lässt Jehova den Menschen liebevoll den Wert des Opfers Jesu zugutekommen, damit sie körperlich, mental, emotional und geistig zur Vollkommenheit gelangen. Durch Harmagedon wird das Leid auf der Erde, dem Leid auf der Erde ein Ende bereitet. Spätestens wenn wir dann da leben, dann wissen wir, das war ein Akt der Liebe. Jehova liebt uns und Jehova möchte, dass wir im Paradies leben. Deshalb muss er Harmagedon bringen hier auf dieser Erde. Jetzt kommen wir aber zur zweiten Eigenschaft. Und die finden wir im Psalm 37, Vers 28. Psalm 37, Vers 28. Denn Jehova liebt das Recht und er wird seine Loyalgesinnten nicht verlassen. Auf unabsehbare Zeit werden sie bestimmt behütet werden. Was aber die Nachkommen der Bösen betrifft, sie werden tatsächlich weggetilgt werden. Eine wichtige Eigenschaft Jehovas ist das Recht, Gerechtigkeit. Wie fühlst du dich, wenn du ungerecht behandelt wirst? Kann man da so einfach drüber weggehen? Das ist sehr schwer, ne? Der Gerechtigkeitssinn, der angeborene Gerechtigkeitssinn ist sehr hoch. Oder wie fühlst du dich, was vielleicht noch schlimmer ist, wenn dein Kind ungerecht behandelt wird? Du weißt, dein Kind hat gut geübt, du weißt, dein Kind kann gut Mathematik und trotzdem kriegt es in der Mathematik eine 5, weil der Lehrer ist befangen, der Lehrer mag keine Zeugen Jehovas. Wie fühlst du dich dann? Gut, es ist nicht immer so, nicht alle Lehrer sind schlecht, keine Angst. Aber wenn das so wäre, wie fühlt man sich? Ganz schlimm. Gerechtigkeit ist eine wichtige Eigenschaft. Was hat jetzt Harmagedon mit Gerechtigkeit zu tun? All die Ungerechtigkeiten, die Jehova im Laufe der ganzen Menschheitsgeschichte beobachtet hat, haben ihn abgestoßen. Und deswegen muss er Gerechtigkeit bringen und ein gerechtes neues System, das Paradies. Harmagedon wird ein gerechter Krieg sein, weil dadurch entsetzliche Verbrechen bestraft werden und für die Menschheit der Weg zur Vollkommenheit freigemacht werden. Viele Menschen finden einen Krieg grausam, weil sowohl die Schuldigen als auch die Unschuldigen gemeinsam sterben. Weil so intelligent sind die Bomben noch nicht, dass sie gezielt nur einige sterben lassen und andere nicht sterben lassen. Das geht nicht. Wenn man zufällig irgendwo ist, dann stirbt man. Und deswegen haben wir so eine Abneigung gegen dieses Wort Krieg und gerechter Krieg. Es wird oft gesagt, wir führen einen gerechten Krieg, aber natürlich ist kein Krieg, den ein Mensch führt, gerecht, weil immer werden Ungerechte sterben und Unschuldige sterben und dann kann er schon wieder nicht gerecht sein. Wie ist das aber mit dem Krieg, den Jehova führt? Lass uns mal Matthäus 24 aufschlagen. Das ist dieses Kapitel, das die Zeichen der Zeit des Endes erklärt. Matthäus 24, lesen wir erst Vers 38 und 39. Dort heißt es, denn so wie sie in jenen Tagen vor der Sintflut waren, sie aßen und tranken, Männer heirateten und Frauen wurden verheiratet, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche hineinging, und sie nahmen keine Kenntnis davon, bis die Sintflut kam und sie alle wegraffte. So wird die Gegenwart des Menschensohnes sein. Hier wird also auf Harmagedon hingedeutet. Harmagedon wird so sein wie die Sintflut. Einige überleben, einige nicht. Und jetzt ist interessant der nächste Vers, Vers 40. Dann werden zwei Männer auf dem Feld sein. Einer wird mitgenommen, der andere zurückgelassen werden. Was bedeutet das? Zwei Menschen können zusammenstehen im Moment, wenn Hamageddon kommt. Einer überlebt, einer nicht. Warum? Weil Jehova ein gerechter Gott ist. Der würde nie einen Ungerechten leiden oder einen gerechten Unschuldigen, das wollte ich sagen, einen Unschuldigen leiden lassen, sterben lassen, zusammen mit einem Ungerechten. Jehova kann einen gezielten, gerechten Krieg führen. Und dann ist es schon wieder gerecht, nicht wahr? Stellt euch mal vor, Schulklasse, ihr Schulkinder, irgendjemand hat an der Tafel geschrieben, der Lehrer ist, okay, das sage ich jetzt nicht, das Wort. Und der Lehrer kommt rein und sieht das und fragt, wer war das? Natürlich meldet sich keiner. Und dann sagt er, okay, die ganze Klasse muss nachsitzen. Wie fühlst du dich? 35 Schüler werden bestraft, weil einer an die Tafel geschrieben hat, der Lehrer ist. Das ist ungerecht, nicht wahr? Wenn 34 leiden müssen, weil einer das geschrieben hat. So ist die heutige Welt. Manchmal leiden wir, weil andere etwas machen. Oder noch schlimmer ist, wenn wir in eine Schublade gesteckt werden, wo eine Nationalität draufsteht oder eine Hautfarbe. Und dann kommen wir in dieselbe Schublade. Weil alle sind ja so. Meistens kennt man gar keinen aus dieser Nationalität, aber die Schublade ist halt da. Ne? Wie fühlt man sich, gerichtet zu werden? Furchtbar. Das ist keine Gerechtigkeit. Aber Jehovas Krieg ist ganz anders. Er ist gezielt. Wie ein guter Jäger, der im Wald unterwegs ist und wild jagt, der wird nicht irgendeinen Menschen anschießen, wenn er gut ist. Das könnte mal passieren, aber ein vollkommener, wenn es ein vollkommener Jäger wäre, wird ihm das nicht passieren. Und so ist Jehova, er ist vollkommen. Der vertut sich nicht. Und deswegen können wir uns da voll drauf verlassen, dass Hamageddon gerecht wird. Jehova kann die Herzen lesen. Manchmal stellen Menschen die Frage, ja, was ist mit den vielen dort in China oder in Indien oder in der arabischen Welt, die die Bibel nicht kennen? Und was ist mit den vielen Kindern und den Jugendlichen, die keine Chance hatten? Keine Angst. Jehova kann die Herzen lesen. Jehova kann sogar die Zukunft sehen. Er kann sogar sehen, wie hätte er sich entwickelt, wenn er die Wahrheit kennengelernt hätte. Jehova weiß alles. Und deswegen können wir sicher sein, wenn Jehova sagt, dieser Mensch verdient es nicht weiterzuleben, dass er Recht hat. Und wenn er sagt, dieser Mensch verdient es, ins Paradies zu kommen, dass Jehova Recht hat. Wer sind wir, das zu entscheiden? Wir können keine Herzen lesen. Also wenn wir Jehova vertrauen, sehen wir, dass Jehova ein gerechter Gott ist und dass der Krieg von Hamageddon gerecht und liebevoll ist. Die Überlebenden werden den Namen Jehovas dann preisen und heilig halten. Lass uns mal Jesaja 29 aufschlagen. Jesaja 29, Vers 23. Jesaja 29, Vers 23. Dort heißt es, 29, Vers 23, denn wenn er seine Kinder sieht, das Werk meiner Hände in seiner Mitte, werden sie meinen Namen heiligen. Und sie werden den Heiligen Jakobs, das ist Jehova, gewiss heiligen. Und vor dem Gott Israels werden sie Ehrfurcht haben. Das ist eine Prophezeiung für die Zukunft. Alle Überlebenden werden Jehovas Namen preisen und heiligen. Und in dem Moment ist sein Name heilig, nicht mehr beschmutzt, weil niemand wird mehr schlecht reden über den Namen Jehovas. Und das ist eigentlich das absolut Wichtigste. Die Heiligung des Namens Gottes ist viel wichtiger als unsere eigene Rettung. Unsere eigene Rettung ist unwichtig. Wenn Jehova entscheidet, wir leben für immer, freuen wir uns drüber, wenn nicht. Wichtiger ist, dass sein Name geheiligt wird, dass niemand mehr schlecht von seinem Namen spricht. Der Krieg von Hamageddon wird sich auch nie wieder wiederholen. Es wird nie wieder passieren, dass Menschen schlecht von Jehova sprechen und dass sich das so ausbreitet, dass Jehova ein zweites Hamageddon bringen muss. Deswegen steht hier, sie werden den Namen Jehovas heiligen. Das ist eine einmalige Sache. Das ist eine so großartige Sache, einzigartig, dass sie einmalig bleiben wird. So ähnlich wie mit den Wirbelstürmen und Orkanen. Ihr wisst ja, dass jeder Orkan und Wirbelsturm einen Namen erhält. Vielleicht erinnern sich einige noch an den Orkan Lothar. Ich war nicht schuld. Ne? Ja, er hat auch mein Auto ein bisschen getroffen. ja, das war vor vielleicht 12 Jahren oder so, ne, Lothar. Und es ist interessant, dass die Namen irgendwann nach mindestens 6 Jahren sich wiederholen, weil es gibt so viele Orkane, dass dann irgendwann die Namen ausgehen. Also hat man gesagt, nach ungefähr 6 Jahren kann man den Namen wieder benutzen. Aber manche Orkane und Wirbelstürme sind so groß und so einprägsam, die Namen werden sich nie wiederholen, wie zum Beispiel Hugo oder Andrew. Es wird nie wieder einen Wirbelsturm geben, der Andrew heißt, damit man das nicht verwechselt mit dem Großen. Und so kann man das sagen mit Harmageddon. Kriege gibt es immer und haben sich immer wiederholt. Aber der Krieg von Harmageddon ist einzigartig. Der wird einmalig Jehovas Namen heiligen hier auf der Erde und er wird sich nie wiederholen. Das ist nicht notwendig. Harmageddon ist kein schreckliches, durch eine Katastrophe herbeigeführtes Ende, sondern ein Neubeginn mit einer strahlenden Zukunft für die Menschen. Was ist die Zukunft der Menschen? Psalm 37, Vers 29. Lass uns das mal aufschlagen, bitte. Psalm 37, Vers 29. Dieser Bibeltext beantwortet 3 einfache Fragen. Wer, wo, wie lange? Lass uns mal lesen. 29, die Gerechten, Frage 1, selbst werden die Erde, Frage 2, besitzen und sie werden, Frage 3, immer da darauf wohnen. Ganz einfach. Das ist die allgemeine Hoffnung, Zukunftshoffnung der Menschheit. Für immer auf der Erde als Gerechte zu leben. Nicht ein Gemisch an Menschen, sondern nur Gerechte werden für immer auf der Erde leben. Was wird Jehova dann für uns tun? Wir haben ja schon gesehen, dass Harmageddon geführt wird wegen seiner beiden Haupteigenschaften. Gerechtigkeit, um seinen Dienern Gerechtigkeit zu geben. Und es ist auch ein gerechter, gezielter Krieg. Und Liebe. Lasst uns mal Offenbarung 21, Vers 4 lesen. Und vielleicht kennen wir diesen Text schon. Viele von euch, die ihr getaufte Zeugen Jehova seid, haben den Text vielleicht schon 100-mal oder 200-mal an den Türen vorgelesen. Und viele, die ihr noch nicht getaufte Zeugen Jehova seid und Besucher seid, habt vielleicht diesen Text schon einige Male an den Türen gehört. Denn wenn einer liest, hört ja auch jemand den Text. Aber jetzt lasst uns mal eine Einzelheit aus diesem Text rausholen. 21, Vers 4, dort heißt es, und er, man kann sagen Jehova, wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch wird Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz mehr sein. Die früheren Dinge sind vergangen. Ein wunderbares Leben, ohne Trauer, ohne Tod, ohne Schmerzen, ohne Tränen der Verzweiflung. Aber schaut mal, hier ist ein kleiner Unterschied zwischen dem ersten Teil und dem zweiten Teil des Verses. Im zweiten Teil heißt es einfach, es wird nicht mehr da sein. Aber im ersten Teil steht nicht, Tränen werden nicht mehr da sein, sondern es steht dort, Jehova wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Das ist etwas Aktives, was Jehova persönlich macht. Kannst du dir das vorstellen? Du musst weinen, du bist verzweifelt und du weinst und die Tränen kullern die Wange runter. Und mit Mal kommt Jehovas Hand und wischt dir die Tränen ab aus dem Gesicht. Ist das nicht liebevoll? Ist das nicht ein wunderbares Bild? Er wird nicht einfach sagen, stopp, Träne, und dann kommt da keine mehr raus. Nein, er wischt sie uns ab, er wird die Tränen abwischen. Da sehen wir seine Eigenschaften, seine Liebe, seine Zärtlichkeit. Und dieses Gefühl, was ihr vielleicht gerade einen Moment gefühlt habt, das werden wir im Paradies haben. Genau dieses Gefühl, dass Jehova für uns sorgt, dass er für uns da ist, selbst wenn wir verzweifelt sind. Er ist für uns da und er hilft uns. Er ist wirklich ein liebevoller Gott. Er wird mit dem Krieg von Harmageddon seinen Namen auf wunderbare Weise heiligen. So wie ein Bürgermeister, der nicht zulässt, dass das Trinkwasser verschmutzt ist. Einmal, weil die Bürger dann sterben werden und zweitens, weil sie dann schlecht über ihn reden, wird er irgendwas machen. Er wird die Ursache eliminieren und das Wasser reinigen. Und so wird Jehova die Ursache eliminieren, Satan und das politische System. Und er wird seinen Namen heiligen, damit sein Name niemals mehr in den Schmutz gezogen wird. In öffentlichen Gebäuden ist es üblich, dass es Schutztüren gibt, Feuerschutztüren oder ähnliche. Und in vielen dieser Gebäuden ist es üblich, dass im Falle einer Gefahr sich diese Türen automatisch schließen. Die Frage für uns ist nur, auf welcher Seite der Tür stehen wir? Werden wir auf der richtigen Seite der Tür stehen? Werden wir daraus Nutzen ziehen, dass der Krieg von Harmageddon kommt? Ganz bestimmt.